aktuelle Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Adria. Italien, Slowenien, Kroatien. Urlaubsklassik hinter dem Teutonengrill. Die schönen Beine der Veronika. Am Monte Conaro, eine Autostunde südlich von Rimini, bezaubert die Adria mit wilder, ungezähmter Natur. Einst kamen viele Deutsche hierher. Inzwischen ist es rund um das Kalkmassiv ruhig geworden. Von Helmut Luther.
Ohne Empfehlung würde man Umberto Polverinis Trattoria sicher nicht betreten. Sie versteckt sich an einer vielbefahrenen Straße gegenüber dem Bahnhof von Ancona, wo es aussieht wie überall in solchen Bahnhofsgegenden. Die Fassaden einst prächtiger Gebäude bröckeln, heruntergekommene Gestalten lungern herum, die Luft ist erfüllt vom salzigen Geruch des Meeres. Ancona, die Hauptstadt der Region Marken, hat einen wichtigen Hafen mit Verbindungen zur östlichen Adria und, ja, hier könnte die Müllabfuhr wieder mal vorbeischauen. Gilberto Graziosi, Sekretär der Accademia dello Stoccafisso, welcher uns Ancona als Welthauptstadt des Stoccafisso vorstellen möchte, so heißt hier der Stockfisch, hat uns vorsichtig auf die Begegnung mit Umberto eingestimmt. Denn dieser, man kommt um die Warnung nicht herum, wirkt auf den ersten Blick eher verwegen. Um seinen Bauch spannt sich eine schmutzige Schürze, oben links fehlen dem etwa 60 Jahre alten Herrn einige Zähne. Sein Gesicht ist von Runzeln und Narben gezeichnet. Vor allem jedoch scheint der Trattoria-Besitzer keinerlei Lust auf gekünstelte Freundlichkeit zu verspüren, und heute hat er mal wieder schlechte Laune. Umberto Polverini schimpft über die Stadtverwaltung, diese Kaste nichtsnutziger Politiker, die sich bereicherten, anstatt die drängenden Probleme des Landes anzugehen. Eine erschreckend hohe Jugendarbeitslosigkeit, die sich ausbreitende Armut, der Verfall berühmter Kulturdenkmäler. Polverini wird ziemlich laut. Die ersten Gäste beginnen sich umzudrehen. Er verdirbt immer alles, tuschelt Gilberto. Sein Freund ist ihm offenbar ein wenig peinlich. Dabei soll es Leute geben, die extra wegen Umberto Polverinis Stockfisch bei Ancona die Autobahn verlassen. Aber auch so lohnt die Stadt einen längeren Aufenthalt. Hinter dem Molo Vanvitelli, einem fünfeckigen, festungsartigen Gebäudekomplex im alten Hafen, der früher als Quarantänestation diente, erstreckt sich der Strand Passetto, an dem viele Anconetani die Mittagspause verbringen. Eine Treppe aus hellem Kalkstein führt hinauf zum Denkmal der Gefallenen, einem Rundtempel aus den 20er Jahren, verziert mit faschistischen Lektorenbündeln, in dessen Schatten alte Männer plaudernd die Zeit totschlagen. Von hier aus kann man an dunstfreien Tagen angeblich bis nach Kroatien blicken. Heute ist der Himmel bewölkt. Doch wenn die Sonne durch einen Wolkenschlitz scheint, blitzen in der Nähe die schroffen Felswände des Monte Conaro auf. Das Gebiet um das knapp 600 Meter hohe Kalkmassiv, aus dem weißen Gestein wurde Ancona erbaut, ist seit 1987 ein Naturpark. Mit einer teils unzugänglichen Steilküste sowie der einzigen bergähnlichen Erhebung zwischen Triest und dem Gargano bildet der Monte Conaro das wilde Herz der Adria. Ein Paradies für Wanderer, Radfahrer und Windsurfer, keine 100 Kilometer vom lauten Rimini entfernt. Mit Maurizio Bacanti sind wir am nächsten Morgen in Cirolo verabredet. Das Städtchen am südlichen Fuß des Monte Conaro hat sich den Charme eines Fischerdorfes bewahrt. Am höchsten Punkt thront unübersehbar die Pfarrkirche. Rundherum in den gepflasterten Gassen reihen sich kleine Geschäfte aneinander. Omas schauen Kleinkindern zu, die stolz beweisen, wie sie ohne Stützräder Fahrrad fahren können. In einer höhlenähnlichen Werkstatt an der Stadtmauer hämmert ein Schmied auf ein Fenstergitter ein, während im Hintergrund die Esse lodert, als hätte das Tourismusamt die Szene in Auftrag gegeben. Bacanti arbeitet als Outdoor-Guide und begleitet uns auf einem Pfad zu den Klippen hinaus. Der schlaksige Anfang 50er legt einen flotten Schritt vor, als wir zuerst einen verwilderten Olivenhain passieren und dann im Auf und Ab sonnenbeschienene Hänge queren. Er sei schon in der Jugend am Apennin herumgeklettert und hätte mit Freunden zahlreiche Höhlen erforscht, erzählt Bacanti. Vor 25 Jahren machte er seine Passion zum Beruf. Zuvor gab es Kämpfe mit dem Vater, sagt Bacanti. Er wollte, dass ich wie er in der Metallmezzadria bleibe, also in der Fabrik Geld verdiene und während der Freizeit die kleine Landwirtschaft weiterführe. Maurizio hat sich durchgesetzt und macht jetzt, was ihm wirklich gefällt. Zwischendurch bleibt er stehen und zeigt, was am Monte Conaro alles gedeiht. Neben typischen Macchia-Gewächsen wie dem Erdbeerbaum, auf Griechisch Komaros, wovon der Monte Conaro seinen Namen haben soll, wuchert auch ein giftgrünes Gras mit dem treffenden Namen Handschneider, weil sich die Hand verletzt, wer unvorsichtig daran rupft. Manchmal bildet die Vegetation grüne Tunnel, durch die man in Lichtstrahlen Mückenschwärme tanzen sieht. Geologisch sei der Monte Conaro eine aus Sedimentgestein zusammengesetzte Fortsetzung des Apennins, sagt Bacanti. Die Erosion meißelte Formationen heraus wie die zwei Schwestern, kahle Felsnadeln, die vor den Steilwänden aus dem Wasser ragen. Über einen mit Eisenketten gesicherten Steig erreichen wir eine geschützte Bucht. Außer uns sind nur zwei Paare hier, die sich aus ihren Hemden und Wanderstöcken ein Sonnendach gebaut haben. Im warmen Aufwind über unseren Köpfen kreisen Wanderfalken. Sie ziehen in den Felsritzen ihre Jungen auf. Vor uns in der Bucht dümpelt ein Fischerboot. Ab und zu taucht an der Bordwand ein Mann in schwarzem Neoprenanzug und Gesichtsmaske empor, überreicht einem zweiten in Schwimmhose einen Sack mit Muscheln und verschwindet wieder. Der Mann im Boot wirft die Meeresfrüchte in eine Maschine, in der sie sortiert und gesäubert werden. Er kenne die Männer, sagt Maurizio Bacanti. Zwei Brüder aus Ancona. Sie sammeln die Moscioli ein. Diese Meeresfrucht, eine Unterart der Miesmuschel, kommt nur am Monte Conaro vor, wo sie an den weit vorgelagerten Felsen im Gemisch von Süß- und Meerwasser ideale Bedingungen findet. Es gibt nicht mehr viele Moscioli-Sammler, die, nur mit Messer und Handschuhen bewaffnet, dem Meer ihren Lebensunterhalt abbringen. Mit Spaghetti und Tomatensoße zubereitet, sind die Moscioli jedoch eine begehrte Spezialität. Und dank der Moscioli entwickelte sich in Porto Novo in den 50er Jahren auch der Tourismus.
»Ich bin nur der Fischer«, brummt der weißhaarige Alte, der in einer Wellblechgarage sein Motorboot repariert.
Franco Robini schickt uns zu Marisa, seiner Frau, die nebenan im Ristorante da Emilia mit dampfenden Kochtöpfen hantiert. Marisa hat nicht viel Zeit, gibt dann aber doch der Gehilfin Anweisungen und zeigt uns ein gerahmtes Foto, auf dem die zierliche Frau mit Prinz Charles abgebildet ist. Er aß Spaghetti mit Moscioli, was sonst? Auf Schwarz-Weiß-Bildern ist außerdem ihre Mutter Emilia zu sehen, neben ihr eine blasse junge Frau. Das ist Veronika aus Zürich, die erste Touristin in Porto Novo, sagt Marisa. Ihre Mutter habe damals in einer Strandbude für die Steinbrucharbeiter aus Ancona gekocht. Dann sei im Sommer 1954 plötzlich die junge Schweizerin da gewesen. Sie schlief in einem kleinen Zelt. Weil unser Hund dauernd an ihr klebte und drinnen nicht genug Platz war, schauten ihre Beine heraus. Von Veronika, die immer wieder nach Porto Novo kam, und den Deutschen, die dann auch in Scharen anreisten, habe sie deren Sprache gelernt, erzählt Marisa. Inzwischen ist alles wieder vergessen. Die Deutschen fahren ja woanders hin. Weil es innerhalb des Nationalparks liegt, ist Porto Novo eine fast unberührte Bucht geblieben. Es gibt einige Strandcafés und Restaurants, ein paar ehemalige Fischerhütten, in denen wohlhabende Anconetani die Wochenenden verbringen, außerdem drei Hotels. Direkt am Meer befindet sich Il Fortino Napoleonico, eine ehemalige Festung mit zwei Kanonenrohren und dekorativ aufgeschichteten Munitionskugeln neben dem Eingang. An diesem Nachmittag tafelt hier eine lärmende Hochzeitsgesellschaft. Quer durch den Innenhof gelangt man zum Strand,
an dem gerade ein Motorboot mit Tagesausflüglern eintrifft. Die Kinder der Hochzeitsgesellschaft bespritzen sich gegenseitig, indem sie faustgroße Steine ins Wasser werfen. Ein kurzer Spaziergang unter Bäumen führt zum ältesten Gebäude von Porto Novo. Die romanische Kirche Santa Maria aus dem 11. Jahrhundert. Das Gotteshaus gehörte zu einem Benediktinerkloster, wurde 1320 aber nach einem Murenabgang aufgegeben und erst im 19. Jahrhundert restauriert. Einen Steinwurf entfernt ragt an den Klippen die Torre Clementina empor, ein 1716 von Papst Clemens in Auftrag gegebener Wachturm, der wie Santa Maria aus dem hellen Monte Conero-Gestein errichtet ist. Ihr Vorfahre Adolfo de Borsis habe den Turm Anfang des 20. Jahrhunderts für wenige Lire gekauft und in einen Wohnturm verwandelt, erzählt Adriana de Borsis, die auf unser Rufen hin öffnet. Die Hausherrin, Spross einer Botschafterfamilie, trägt bequeme Trainingshosen. »Wir leben hier den ganzen Sommer, im Winter an den Wochenenden«, erklärt Adriana und zeigt uns die Küche mit einem holprigen Ziegelsteinboden, führt über schieferbedeckte Treppen. Die hier stationierten Soldaten trugen genagelte Schuhe, hinauf in die oberen Stockwerke, in denen man durch halb geöffnete Türen auf ungemachte Betten späht. Während eines nächtlichen Erdbebens habe sie die mannsdicken Balken über ihrem Kopf hin und her hüpfen gesehen, sagt Adriana de Borsis. Für Panik blieb keine Zeit. Bücher liegen verstreut im ganzen Wohnturm herum, prächtige, in Leder gebundene Bände, deren vergilbtes Papier man zu riechen glaubt, und Fantasywälzer, die Adriana de Borsis halbwüchsige Kinder lesen. Deren Urgroßvater war Schriftsteller, ein Freund Gabriele D'Annunzios. Er war Antifaschist. D'Annunzio sympathisierte mit dem Duce. Trotzdem kam der gefeierte Schriftsteller oft auf Besuch und schrieb hier ein Gedicht über eine Welle. 3 Seiten lang geht es nur um die Welle, sagt Adriana de Borsis und verdreht charmant ihre Augen. Von der Dachterrasse schweift der Blick über den Monte Conero. Im Hintergrund zeichnen sich die Umrisse Anconas ab. Richtung Osten glitzert die Adria, überwölbt vom blauen Himmel. Man hört die Wellen an die Felsen klatschen, nebenan in den Piniensägen Zikaden. Ihr Vater, ebenfalls Schriftsteller, schreibe am liebsten hier auf der Dachterrasse, erzählt Adriana. Das würden wir auch gerne machen, wenn wir an diesem wunderschönen Ort wohnen dürften und Schriftsteller wären, denken wir. Und sind ganz neidisch.
Die Adria. Das vollständige FAZ-Hörbuch finden Sie zum Beispiel bei www.faz-hörbuch.de.